Deine Entscheidung ist entscheidend. Viel entscheidender, als viele meinen. Das ist heute Abend unser Thema. Deine Entscheidung ist entscheidend. Ich lade euch alle ein, heute Abend einmal ganz besonders gut mitzudenken. Es geht mir um drei Punkte. Erstens, unser Zustand. Zweitens, Gottes Heilsplan. Und drittens, der wichtigste Schritt im Leben. Die wichtigste Entscheidung im Leben. Wir sind hier in einer Evangelisation. Das Wort Evangelisation ist ja verwandt mit dem Wort Evangelium. Evangelium bedeutet auf Deutsch frohe Botschaft, gute Nachricht. Ich selbst denke, dass nie jemand etwas Besseres gesagt hat als das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Man kann nichts Besseres sagen und man kann auch nichts Besseres hören als das Evangelium von Jesus Christus. Darum sind Evangelisationen auch die wertvollsten Veranstaltungen. Eine Evangelisation ist für eine Gemeinde irgendwie der Höhepunkt des ganzen Jahres. Viele haben sich schon monatelang darauf gefreut, sich vorbereitet, Chor hat geübt und man hat diese Tage im Auge gehabt und jetzt sind sie da. Nun, wenn das Evangelium so eine gute Nachricht ist, dann möchte man doch manchmal fragen, ja, und warum kommen die Leute nicht in Scharen? Warum kommen nicht viel, viel mehr Menschen, um diese Botschaft zu hören? Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du kannst so zufrieden sein. Ich weiß nicht, wie viele Tausend heute Abend hier in der Seitenstickerhalle sind. Aber wenn wir dann an die vielen, vielen denken, die auch eingeladen wurden, die die Einladung nicht angenommen haben. Es gibt sogar Leute, die ärgern sich, wenn man ihnen einen Einladungszettel geben möchte. Viele Menschen sind blind für das Angebot Gottes, sind blind für ewige Werte. Aber genau darum geht es. Denn wir bleiben ja nicht immer hier. Die Zeit ist eigentlich nur ein Sprungbrett. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, dass der Feind, er meint da den Teufel, Satan, das Denkvermögen der Menschen verblendet hat, sodass sie kein Auge haben für das wunderbare Angebot, das Gott in Jesus Christus macht. Wir haben heute lieber andere Themen, ganz andere Themen. Das geht auch hinein bis in die Kirche. Da wird diskutiert und da werden Vorträge gehalten über Atomkraftwerke, über Raketen und Politik. Man spricht heute gern und ausdauernd über Umweltverschmutzung, Bevölkerungsexplosion, Gleichberechtigung, Mitmenschlichkeit. Das sind die Themen heute. Wir gebrauchen gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind und wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Ihr Lieben, das Wort Gottes hat eine ganz andere Thematik. Das Hauptthema der Bibel ist Gott und der Mensch. Der heilige Gott und der sündige Mensch. Vor dem Sündenfall war der Mensch sehr gut, Gott hatte ihn sehr lieb, Gott hatte große Pläne mit ihm. Aber dann kam eben diese größte Katastrophe, die die Welt je gesehen hat. Und seitdem ist der Mensch von Gott getrennt. Ein gefallener Mensch, ein sündiger Mensch. Aber die Bibel spricht nicht nur sehr viel über Sünde, tatsächlich sehr viel. Die Bibel spricht auch sehr viel über Gnade, über Liebe Gottes, über Gottes Angebot, über Vergebung. Die Bibel spricht viel über Bekehrung und über Wiedergeburt. In diesen Tagen habe ich diese beiden Worte sehr oft gebraucht. Und ich finde, sie sind für eine Evangelisation neben dem Wort Jesus beinahe die wichtigsten Worte. Und man muss sie erklären. Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Mensch keine Bekehrung erlebt hat, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn ein Mensch keine Wiedergeburt erlebt hat, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bekehrung und Wiedergeburt, das sind ganz, ganz wichtige Worte in der Bibel. Was ist das? Ich sage schon mal ganz kurz, nachher komme ich wieder darauf. Was ist Bekehrung? Bekehrung ist die menschliche Seite, mehr die menschliche Seite bei seiner Errettung. Und Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Obwohl beide Male beide Seiten aktiv beteiligt sind, ist klar. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. So wird der Mensch gerettet. Ich hatte irgendwo eine Evangelisation und da habe ich am ersten Abend ganz, ganz deutlich über die Sünde geredet. Über den Sündenfall, über seine schrecklichen Folgen, über die furchtbaren Auswirkungen und wie es heute auf der Erde und in der Welt aussieht. Und in der Gemeinde, es war eine kleinere Veranstaltung, wünschte man, dass ich jeden Abend nach der Predigt am Ausgang den Leuten kurz auf Wiedersehen sagte. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich stand am Ausgang, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Gott segne Sie, auf Wiedersehen, alles Gute. Und so gingen die Leute. Und dann kam eine ältere Frau und die ging nicht so schnell. Die hat gesagt, Herr Pastor, das war eine gute Rede. Sie haben heute Abend mal wirklich die Wahrheit gesagt. So ist es, genau so ist es. Und die Welt wird immer schlechter. So, und dann auf Wiedersehen und dann ging sie. Am nächsten Abend hatte ich ein ganz anderes Thema. Am nächsten Abend habe ich über die Liebe Gottes geredet. Und so gut ich konnte anhand der Bibel erklärt, wie gut Gott ist und dass Gottes Liebe so groß ist. Nachher stand ich wieder am Ausgang und verabschiedete mich, bevor ich in den Seelsorgerraum ging. Und wieder kam diese ältere Dame und sie bedankte sich wieder. Das war eine schöne Predigt. Und dann ging sie. Ich hatte über die Liebe Gottes gesprochen. Und dann kam der dritte Abend. Und am dritten Abend habe ich dann so richtig erklärt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hatte ja am ersten Abend so viel über Sünde geredet. Und habe dann erklärt, dass ich jetzt nicht in erster Linie die Leute irgendwo meine, sondern ich meine uns, uns hier in der Versammlung. Gott nennt uns Sünder. Gott redet mit uns. Wir sind verlorene Sünder, vom Sündenfall her. Und dann noch die eigene Schuld dazu. Wenn wir unser Leben nicht ändern, dann gehen wir verloren. Und hier ist keiner in diesem Raum, der nicht ein verlorener Sünder wäre, wenn er nicht Jesus angenommen hat. Und dann habe ich aufgerufen zur Entscheidung für Jesus. Und nachher stand ich wieder am Ausgang. Die Frau hat mir nicht die Hand gegeben. Die Frau hat sich zur Seite gedreht und ging mit einer verbitterten Miene vorbei. Und ich habe sie auch nie wieder gesehen. An dem Abend war ich ihr einfach zu nahe gekommen. Aber das ist schlimm. Wenn über Sünde geredet wird, dann denken manche nur an die anderen. Wenn alle so leben würden wie ich, würde es anders aussehen in der Welt. Wenn alle so leben würden wie ich, dann würde der liebe Gott zufrieden sein. Und sie sehen gar nicht ihren verlorenen Zustand. Und das war das ganz große Problem der Frau. Ihr Lieben, wenn wir über Sünde reden, ich denke, den anderen Evangelisten geht es ebenso wie mir. Wenn wir über Sünde reden in der Predigt, dann, weil wir möchten, dass Menschen über ihr Leben nachdenken, über ihr eigenes Leben und endlich mal im Lichte Gottes so richtig erkennen, ich bin ein Sünder, ich bin ein verlorener Sünder, ich bin nicht besser als andere Leute. So wie ich gelebt habe, könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Ich brauche Vergebung. Das ist der Wunsch des Predigers. Er möchte, dass die Leute ihren verlorenen Zustand erkennen. Und wenn er dann über die Liebe Gottes predigt, über das Kommen Jesu, über sein Leben hier auf der Erde und über sein Evangelium und über sein Sterben am Kreuz, dann möchte der Prediger, dass der Mensch das endlich begreift. Jesus starb für meine Sünde. Für mich gab er sein Blut und Leben. Und er wartet darauf, dass ich zu ihm komme, mich bekehre und ihn annehme als meinen Heiland und Erretter. Es geht mir heute Abend, ich sagte es schon, um drei Punkte. Erstens unser Zustand. Und dazu will ich jetzt gleich einiges sagen. Vorweg eine Bibelstelle lesen aus dem Römerbrief Kapitel 3. Das ist dann nicht meine Meinung, sondern hier lesen wir, wie Gott über den Menschen denkt. Römer Kapitel 3, von Vers 10 an. Da sagt Gott, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein Einziger. Das sagt uns die Bibel. Und wenn hier irgendeiner sein sollte heute Abend, der meint, aber bei mir ist es doch ein bisschen anders. Also ganz so schlimm ist es bei mir doch nicht. Dann möchte ich weiterlesen, da steht in Vers 23, und da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, so sieht Gott die verlorene Welt. So sieht Gott dein und mein Leben. Das ist unser natürlicher Zustand. Goethe hat einmal gesagt, die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Nochmal, die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Mit 80 Jahren hat Goethe gesagt, wollte ich mich ungehindert gehen lassen, ich würde mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. Natürlich ließ Goethe sich nicht ungehindert gehen. Das machen wir ja auch nicht. Goethe tat sogar manchmal etwas Gutes. Und das tun wir ja manchmal auch. Aber was ist denn das Gute in den Augen Gottes? Ihr Lieben, was ist das, wenn man mit schmutzigen Händen etwas Gutes tut? Was ist das? Wenn man mit unreinen Lippen ein frommes Lied singt? Was ist das? Gott sagt, deine Gabe ist mir ein Greuel. Deine Lippen sind unrein. Gott sagt zu dem unbekehrten Menschen, ich mag das Geplärr deiner Lieder nicht hören. Unsere Gerechtigkeit steht in Jesaja 64. Oder unsere Tugenden, das, was wir gut meinen und gut uns anstrengen und Gutes tun, ist in den Augen Gottes wie ein beflecktes Kleid. Du kannst mit schmutzigen Händen nicht gute Werke tun, die Gott gefallen. Das geht einfach nicht. Du kannst mit unreinen Lippen nicht Lieder singen, die Gott gefallen. In Römer 3, Vers 12 steht, sie haben alle gesündigt. Sie sind alle untüchtig. Da ist keiner, der gut ist. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, wir sitzen alle in einem Zug, der von Gott wegfährt. Seit dem Sündenfall ist das einfach so. Die Welt ist verloren. Wir sitzen alle in einem Zug, der von Gott wegführt. Das ist unser Zustand. Unser Leben ist in den Augen Gottes wie ein schmutziges Kleid. Und an diesem schmutzigen Kleid sind nicht einige Flecken, sondern an diesem schmutzigen Kleid ist kein sauberer Faden. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, oder wir sind nicht verloren, ich bin nicht so schlecht, dann betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz, ganz Furchtbares. Ich hatte das schon mal an einem Abend gesagt. Betrug ist etwas ganz Gemeines. Da ist irgendwo ein Mann, der schon monatelang so wahnsinnige Schmerzen hat, dass er abends gar nicht mehr zu Bett geht. Er ist im Lehnstuhl. Zwischendurch geht er wieder etwas hin und her und dann liegt er wieder im Lehnstuhl. So wahnsinnige Schmerzen in seinen Gliedern. Und dann wird ihm von einer Stelle ein Heilmittel angeboten, das ganz gewaltig wirken soll. Das ist ganz neu auf dem Markt. Die meisten Apotheken haben es noch gar nicht. Die Ärzte kennen es noch gar nicht. Aber das wirkt. Und das sollte er unbedingt, unbedingt so schnell wie möglich haben. Und dann hat er eine große Summe dafür bezahlt. Sie haben sich sogar Geld in der Nachbarschaft geliehen, um dieses Heilmittel zu bekommen. Und dann hat der Mann jeden Tag dreimal von diesem Pulver eingenommen. Aber es hat nicht geholfen. Und dann ist er damit zum Arzt und dem kam das gleich ein bisschen fragwürdig vor. Und dann wurde das Zeug untersucht und dann wurde festgestellt, dass das ganz gewöhnliches Weizenmehl war. Er war einem Betrüger auf den Leim gegangen. Das muss wehtun. Eine große Enttäuschung. Ihr Lieben, wie muss das einmal wehtun, wenn ein Mensch erkennt in der Ewigkeit, ich habe mich selbst betrogen. Es ist schon schlimm, wenn man von einem anderen betrogen wird, aber wenn man sich sogar selbst betrügt. Und wie viele Menschen tun das? Wenn wir sagen, das ist nicht so, Wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, wenn wir sagen, ich komme ohne Bekehrung durch, wenn wir sagen, das stimmt gar nicht, was da in der Bibel steht, dann betrügen wir uns selbst und es wird einmal ein ganz furchtbares Erwachen geben. Ich will euch ein Beispiel sagen, das uns zeigt, wie töricht es ist, zu meinen, wenn man nicht ganz so schlimme Sünden getan hat wie der andere, dann schneidet man am Ende besser ab. Da ist irgendwo eine Familie, sie haben ein Kind und mit dem ersten Kind fahren sie in Urlaub an die Nordsee. Das Kind ist 1,5 Jahre alt und Kinder spielen ja furchtbar gern mit Sand und besonders, wenn dann noch Wasser dazukommt. Und dann hat er so seine Grube gemacht und hat seine Eimerchen und so weiter und ist da beschäftigt, nah am Wasser. Und die Eltern sind da mit anderen zusammen und unterhalten sich und freuen sich. Und sie haben gar nicht so darauf geachtet, dass die Flut kam. Und der Junge ist wieder mit seinem Eimer unterwegs und will Wasser holen. Und dann kommt gerade eine Welle und er fällt um und er krabbelt und er kommt nicht mehr hoch. Und er trinkt ein paar Meter von den Eltern entfernt. 1,5 Jahre alt. Also das muss furchtbar sein. Das muss schrecklich sein. Aber jetzt hört, in derselben Woche, ertrinkt in dem Dorf, aus dem das Ehepaar kam, ein Kind, auch 1,5 Jahre, in der Badewanne. In derselben Woche. Was ist schlimmer? Ob jemand in der Badewanne ertrinkt oder in der Nordsee? Natürlich weiß ich, dass in der Nordsee viel mehr Wasser ist als in der Badewanne. Aber in der Badewanne ist genug Wasser, dass ein kleines Kind darin ertrinken kann. Und für die Eltern ist das gleich schlimm. Ihr Lieben, ob jemand mit wenigen Sünden oder mit vielen Sünden oder ganz vielen Sünden, mit kleinen Sünden oder größeren Sünden oder ganz großen Sünden in die Ewigkeit geht. Das ist am Ende alles genau das Gleiche. Sünde ist Sünde. Eine einzige Sünde würde genügen, um dich für alle Ewigkeit von Gott zu trennen. Denn Gott ist heilig, Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Übrigens, der Sündenfall, diese größte Katastrophe, bestand aus einer einzigen Sünde. Aber diese einzige Sünde hat genügt. Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und so sind wir durch unsere Sünde von Gott getrennt. Römer 3, Vers 23 noch einmal. Es ist kein Unterschied, ob jemand evangelisch ist, ob jemand orthodox ist, ob jemand katholisch ist, ob jemand Jude ist, ob jemand Moslem ist. Ihr Lieben, das ist vor Gott alles gleich. Es gibt keinen Unterschied. Der Sündenfall ist total. Die Bibel sagt, die Sünde ist eine Scheidewand. Ob ein Kind in der Badewanne ertrinkt oder in der Nordsee. Ob jemand sich mit einem kleinen Motorrad totfährt oder mit einem großen Auto. Ob jemand mit kleinen Sünden in die Ewigkeit geht oder mit großen Sünden. Er ist von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Die Bibel sagt nicht die großen Sünden, sondern die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Das ist unser Zustand. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gottes Heilsplan, Gottes Erlösungsplan. Und das ist ein wunderbarer Plan. In Johannes 3, Vers 16 steht das Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist wohl eine der bekanntesten oder überhaupt die bekannteste Bibelstelle und sicher eine der schönsten Bibelstellen. So sehr hat Gott die Welt, diese verlorene Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Ihr Lieben, Jesus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, durch den sogar die Welt geschaffen wurde, hat vor ungefähr 2000 Jahren die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er war ja vorher schon da. Jesus war schon da, als diese Erde noch gar nicht existierte. Jesus war schon da, als es noch keinen Menschen gab. Jesus war vor Maria. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Die Bibel sagt, er erniedrigte sich selbst. Er wurde so winzig klein und er ging in den Leib der Maria. Und von Maria bekam er dann seinen irdischen Leib und wurde von Maria in diese sichtbare Welt hineingeboren mit einem irdischen Leib. Den hatte er ja vorher nicht. Jesus ist Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Und dann hat Jesus hier auf der Erde gelebt, hat viel über die Liebe Gottes gesagt. Aber er hat nicht nur über die Liebe geredet, er hat die Liebe bewiesen, als er die Sünde der Welt auf sich nahm, so als wäre es seine Sünde. Jesus hat die Sünde der Welt auf sich genommen, auch deine und meine, und ist damit ans Kreuz gegangen und stellvertretend am Kreuz auf Golgatha gestorben. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Als Jesus am Kreuz hing, hing die ganze Sünde der Welt dort. Da hing ein Bündel Sünde am Kreuz, die Sünde der ganzen Welt. In Jesaja 53 steht, er ist um unserer Sünde willen verwundet, um unserer Schuld willen ist er zerschlagen. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, die lag auf ihm. Jesus Christus starb stellvertretend für uns. Er ist dann auferstanden von den Toten. Der Vater hat ihn auferweckt, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und dann ist Jesus seinen Jüngern erschienen und hat ihnen den Auftrag gegeben, diese Botschaft in der ganzen Welt zu verkündigen. Und sie haben damit angefangen. Und inzwischen gibt es kaum ein Land, in dem das Evangelium nicht bekannt ist. Gehet hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Einer der größten Boten des Evangeliums war wahrscheinlich der Apostel Paulus. Jesus hat ihn berufen, hat ihm einen großen Auftrag gegeben und hat zu ihm gesagt, dazu bin ich dir erschienen. Das steht in Apostelgeschichte 26 von Vers 16. Dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Paulus, du sollst zu den Menschen gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Von der Sünde zu dem lebendigen Gott. Du sollst es ihnen sagen. Und Paulus hat sich auf den Weg gemacht. An die Römer schreibt er im 2. Kapitel Vers 4 steht das, merkt ihr nicht, dass euch die Liebe Gottes zur Bekehrung ruft? Merkt ihr das nicht? Die hatten das Evangelium gehört und manche hatten es wohl noch nicht richtig verstanden. Manche haben es sogar abgelehnt. Merkt ihr das eigentlich nicht? Dass hinter dieser Botschaft die Liebe Gottes steht, merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Damit bin ich jetzt schon beim dritten Punkt. Die wichtigste Entscheidung im Leben. Damals kamen Menschen zu Jesus und haben gefragt, guter Meister, was muss ich tun? Gestern Abend habe ich darüber gepredigt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn du eine Bahnreise machen möchtest, dann brauchst du die richtige Auskunft. Vielleicht gehst du zum Schalter, vielleicht besorgst du dir einen Plan, Fahrplan. Du brauchst die richtige Information, damit du überhaupt zum Ziel kommst. Nicht irgendeine Biertischmeinung ist da entscheidend, sondern du brauchst Information. Wenn du mit der Bahn fahren willst, brauchst du Information von der Bahn. Wenn du Informationen von Gott haben willst und über Gott haben willst, dann musst du zur Bibel gehen. Die Bibel ist das einzige Buch und die Bibel ist auch die einzige Stelle, wo man Informationen über Gott bekommen kann. Wenn jemand durch das Lesen irgendeines anderen Buches zum Glauben gekommen ist, dann nur, weil in dem Buch das erklärt wurde, was in der Bibel steht. Die Bibel ist die einzige Stelle in der Welt, wo wir Informationen bekommen können über Gott. Und in der Bibel stehen alle Informationen drin, die wir brauchen. Wie wird man gerettet? Jesus sagt, man muss sich bekehren. Und wenn man sich nicht bekehrt? Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wie wird man ein Kind Gottes? Jesus hat gesagt, man muss wiedergeboren werden. Und wenn man nicht wiedergeboren ist, Jesus sagt, wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wisst ihr, was ich bei mir gedacht habe? Denkt mal ganz gut mit jetzt. Entweder es geht ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt. Aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Das glaube ich. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung, nicht ohne Wiedergeburt aus. Das ist jemand, der hat zwei Predigten gehört. Wir kommen ins Gespräch und dann sagt er, also ich denke über vieles anders. Ich habe aufmerksam zugehört, aber ich sehe vieles doch etwas anders. Wir sind doch keine Heiden. Wir sind doch keine Heiden, wir sind doch alle getauft. Ihr Lieben, Stalin war auch getauft. Und Adolf Hitler war auch getauft. Und Eichmann war auch getauft. Ja, meinst du, dass sie deshalb in den Himmel kommen? Wir haben bei uns in Celle ein berüchtigtes Gefängnis. Da sitzen 80 Lebenslängliche. Ich habe dort auch schon gepredigt und manche Gespräche geführt. Da sitzen 80 Lebenslängliche. Einige haben eine katholische Kinderstube gehabt, andere eine evangelische. Ungefähr die Hälfte dieser Leute ist getauft. Hier was? Was sagt das schon? Dann sagt jemand, naja, das ist klar, dass das allein nicht ausreicht. Deshalb schicken wir unsere Kinder ja auch in den Unterricht, in den christlichen Unterricht, damit sie die Gebote kennenlernen und Gottes Wort kennenlernen und dann und so weiter. Ihr Lieben, der christliche Unterricht, also den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn wir unsere Kinder zum christlichen Unterricht schicken und da Lehrer sind, die das wirklich so erklären, wie es in der Bibel steht, das kann man ja auch anders machen. Aber wenn das wirklich richtig erklärt wird, also das kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Die richtige Theorie führt vielleicht zur richtigen Praxis. Bei uns läuft zurzeit gerade wieder so ein christlicher Unterricht. In unserem Missionswerk, im Missionswerk Die Bruderhand, wird viel für Kinder, Jugendliche, Teenager getan. Und jetzt ist gerade wieder so ein Kurs. Da sind Jungs und Mädchen im Konfirmandenalter. Das machen wir jedes Jahr einige Male, besonders ja, in den Ferien. Und dann wird christlicher Unterricht gemacht anhand der Bibel. Über Kindertaufe wird da überhaupt nichts gesagt in dem Unterricht, weil die Bibel darüber ja nichts sagt. Und über Konfirmation wird da auch nichts gesagt, einfach deshalb, weil die Bibel nichts darüber sagt. Über gute Werke wird viel gesagt, aber diese Jungs und Mädchen erkennen dann, weil das in der Bibel steht, dass man durch gute Werke nicht gerettet werden kann. Das kennen sie dann. Und da wird auch viel über Bekehrung erklärt, über Wiedergeburt, über Nachfolge und so weiter. Und dann kommt es immer wieder vor, dass Kinder dann kommen und fragen, ja, wie geht denn das eigentlich, wenn das so wichtig ist, Bekehrung, und man ohne Bekehrung überhaupt nicht in den Himmel kommen kann. Wie geht denn das dann? Wie muss man das machen? Und immer wieder geschieht es, dass Kinder, die von irgendwo kommen und daran teilnehmen, ein seelsorgerliches Gespräch haben und sich dann für Jesus entscheiden. Ihr Lieben, die richtige Theorie, die führt zur richtigen Praxis. Wenn ein Bauer eine landwirtschaftliche Schule besucht, ein junger Bauer, das ist doch wunderbar, was der da alles lernt in der landwirtschaftlichen Schule. Aber wenn er das nicht anwendet, wenn er seinen Acker nicht bestellt, dann wird er keine Ernte haben. Er muss das, was er da theoretisch gelernt hat, das muss dann zur Praxis werden. Und so ist das auch im Geistlichen. Nun aber, es gibt andere Einwände. Da sagt jemand, wenn man sie so hört, dann hat man den Eindruck, sie möchten, dass die Leute ihren verlorenen Zustand erkennen und sich bekehren. Sagt, genau, Sie haben gut hingehört, genau das möchte ich. Dann sagt er, ja, aber nur Gott kann bekehren. Nur Gott kann bekehren. Sie machen gerade so, als müssen die Leute da irgendwas machen. Aber nach meiner Überzeugung kann nur Gott bekehren. Elias Schrenk, der große Gottesmann, ist schon in der Ewigkeit, hatte eine Evangelisation in Bern, in der Hauptstadt in der Schweiz. Und waren viele Menschen. Und er hat darüber gepredigt, dass man sich bekehren muss. Und mit einmal wurde es einem Studenten doch zu viel. Und dann rief der laut dazwischen. Wir können uns ja überhaupt nicht bekehren. Das ist doch Gottes Sache. Was reden Sie da? Kein Mensch kann sich von sich aus bekehren. Nur Gott kann bekehren. Und dann hat Elias Schrenk geistesgegenwärtig gefragt. Also Sie können sich nicht bekehren. Nein, er kann sich nicht bekehren. Dann hat er vor all den Leuten gesagt, junger Mann, Sie wollen sich nicht bekehren. Sie wollen sich nicht bekehren. Und hat weiter gepredigt. Was sind das nur für verkehrte Ansichten? Das ist deine Sache. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat alles vorbereitet. Und jetzt wartet er darauf, dass du kommst und dich bekehrst. Bekehrung bedeutet ja, man bringt sein altes, sündiges Leben im Gebet zu Jesus mit einem Mal in einem Gebet das ganze alte Leben mit der Bitte um Vergebung und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Da kommt einer und sagt, Sie machen sich das einfach. Sie haben sich einmal bekehrt, an einem Abend haben Sie darüber gesprochen, seitdem sind Sie bekehrt. Und dann frage ich, ja, und wie denken Sie darüber? Ja, das ist doch etwas Wachstümliches. Das ist doch nicht so ein Peng-Erlebnis, das ist etwas Wachstümliches. Ihr Lieben, das ist ein ganz großer Unsinn. Bekehrung ist etwas Wachstümliches. Wenn dir einmal jemand so etwas sagt, dann musst du nicht länger hinhören. Das geistliche Leben, das mit der Bekehrung seinen Anfang nimmt, das ist wachstümlich. Man wächst im Glauben. Aber die Bekehrung ist ein punktuelles Erlebnis. Das geschieht einmal und dann ist es abgeschlossen und dann ist der Mensch bekehrt. Gestern Abend bekehrten sich eine ganze Reihe Leute und bevor wir dann auseinandergingen, da wollte ich mal so einen Test machen und da habe ich eine Person, vielleicht so 50 Jahre alt, habe ich gefragt, darf ich noch mal eine Frage stellen? Das war ja fast gemein, aber ich wollte mal sehen, was jetzt kommt. Darf ich mal eine Frage stellen? Und da sagte ich, ja. Dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, möchten Sie einmal gerettet werden? Da guckt sie, sagt sie, aber ich bin doch gerettet. Das kam dann wie aus der Pistole geschossen. Sie hatte die Prüfung bestanden. Ich bin doch gerettet. Ja, und dann habe ich noch gefragt, ja, woher wissen Sie das so genau? Ja, ich war doch selber dabei. Ich habe mich doch eben bekehrt. Ich habe mich doch eben bekehrt. Gott hat mir vergeben. Ich habe Jesus aufgenommen. Jetzt bin ich gerettet. Und diese Person wird hoffentlich nie mehr in ihrem Leben daran zweifeln. Und hoffentlich nie mehr beten, lieber Gott, rette mich. Denn sie ist ja gerettet. Sie ist ja bekehrt. Sie ist wiedergeboren. Sie ist gerettet. Diese Erfahrung liegt hinter ihr. Und jetzt darf sie freudig Jesus Christus folgen, mit ihm den neuen Weg gehen. Ihr Lieben, Rettung ist ein Erlebnis, ein Akt, der geschieht und ist abgeschlossen. Und wenn er nicht abgeschlossen ist, ist der Mensch nicht gerettet. Stell dir vor, da fällt jemand in ein Hafenbecken und zum Glück ist jemand in der Nähe, hört den schreien und ruft noch ein paar und den müssen wir rausziehen, den müssen wir retten. Ja, was machen wir dann? Dann ziehen wir erstmal ein Ohr nach oben, oder? Und dann den rechten Fuß und dann die rechte Hand und dann so nach und nach und oben gucken wir, ob wir alles haben. Nein, das geht nicht. Entweder wir ziehen den ganzen Mann raus oder der ganze Mann geht unter. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Wenn es in der Bibel auch nur eine einzige Stelle gäbe, die von einer Nach- und Nach-Errettung sprechen würde, dann würde ich das predigen. Aber so etwas gibt es nicht. Die Errettung ist ein Akt, der geschieht und dann ist er abgeschlossen und der Mensch weiß, jetzt bin ich gerettet. So wie ein Kind geboren wird und dann ist es geboren und dann kann die Hebamme nach Hause gehen. So wird ein Mensch gerettet und dann kann der Seelsorger nach Hause gehen. Er ist gerettet und jetzt darf er als Geretteter mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Wir wohnten früher eine Zeit lang in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen war. Nebenan auf dem Bauernhof ein junger Bauer. Wir hatten fast gleichzeitig geheiratet. Und die Frau war in Erwartung. Und kurz vor dem Termin, vor dem Geburtstermin, kam der Mann mal zu mir rüber, der junge Bauer, und fragte, er hatte kein Auto, ob ich bereit wäre, sie ins Krankenhaus, zum Krankenhaus zu bringen, wenn es dann soweit ist. Und ich habe natürlich gern zugesagt, natürlich, ihr könnt euch melden, ich bin sofort da. Und Geburten, die passieren ja meist in der Nacht. Und dann war es soweit. Der Mann klingelte Sturm. Und ich schnell runter und es ist soweit, kannst du kommen. Und dann schnell etwas übergezogen und los. Schon stand ich mit dem Auto vor der Tür und vorsichtig ist sie eingestiegen und er hat sie umarmt und getröstet. Und dann ging es zum Krankenhaus, nach Celle. Da habe ich sie abgegeben, sie sind langsam da reingegangen und ich fuhr wieder nach Hause. Und jetzt hört, am nächsten Tag, damals war ich noch im Beruf, ich kam von der Arbeit und hatte da draußen irgendwas zu tun. Mit einmal sehe ich die Frau da im Garten beim Bohnenpflücken. Also im ersten Moment, also das war richtig komisch. Ist sie das? Ja, sie ist es. Wir kannten uns doch gut. Was ist denn jetzt los? Und ich habe geguckt und sie war immer noch so rundlich. Und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, sag mal, was machst denn du hier? Und sagte, ja, es war noch nicht so weit. Die haben mich wieder nach Hause geschickt und haben mir erklärt, auf was sie achten sollen. Wenn das und das und das ist, dann soll ich wiederkommen. Ja, also ihr meldet euch dann. Dann verging noch ein paar Tage und dann in der Nacht klingelt es wieder. Und ich schnell los und dann sind wir zum Krankenhaus. Am anderen Tag hat der glückliche Vater uns berichtet, der Jörg ist da. Jörg ist geboren. Ihr Lieben, die Frau war 9 Monate in Erwartung. Die haben Bücher über Geburt gelesen und was weiß ich, sich damit beschäftigt. Und dann sind sie sogar einmal umsonst hingefahren und er ist überhaupt nicht geboren. Und als es dann soweit war, da kam er, der Jörg. Und dann war er da. Jörg ist da. Jörg ist geboren. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Wie viele Menschen haben 5 Predigten gehört, 10 Predigten gehört, haben Bücher darüber gelesen, haben sich damit beschäftigt, haben versucht, sich allein zu Hause zu bekehren. Und dann wussten sie nicht richtig, wie sie es machen sollten. Hat das nicht richtig geklappt? Und so weiter und so weiter. Und da hat einer gesessen und hat sich gesagt, heute Abend bekehre ich mich, heute Abend bekehre ich mich. Und als es soweit war, hatte er doch nicht den Mut und ist wieder nach Hause gegangen. Und dann endlich kommt die Stunde, wo er sagt, und jetzt mache ich's. Jetzt mache ich's. Ich möchte endlich gerettet werden. Ich möchte Heilsgewissheit haben. Ich möchte wiedergeboren werden. Er geht in die Seelsorge, bringt sein altes Leben Jesus, nimmt Jesus auf als seinen Heiland und den Erretter. Und er weiß, jetzt bin ich ein Gotteskind. Und er wird nie mehr in seinem weiteren Leben beten, lieber Heiland, nimm mich an. Er weiß, er hat mich angenommen. Er wird nie mehr beten, Herr Jesus, komm in mein Herz. Er weiß, Jesus wohnt in mir. Seit wann? Seit der Stunde der Bekehrung. Ich hatte eine Evangelisation in Süddeutschland. Da saß ein Versicherungskaufmann in der Versammlung und als er rausging, hatte sich bedankt für die Predigt und dann habe ich ihm eine Schrift gegeben und habe ich ihm geschenkt. Habe ich gesagt, das sollten Sie mal zu Hause lesen. Und dann ging er. Am nächsten Abend war der Mann wieder da und am Ausgang kamen wir kurz ins Gespräch. War eine kleinere Versammlung und ich habe gefragt, haben Sie die Schrift gelesen? Sagt er, ja, angefangen. Aber er will weiterlesen. Und müssen Sie unbedingt weiterlesen. Und da wird das so gut erklärt. Und kommen Sie wieder? Und er hat gesagt, ja, ich denke schon. Am anderen Abend war er wieder da. Und als er am nächsten Abend vorbeiging, habe ich gefragt, haben Sie die Schrift gelesen? Ja, er hatte sie gelesen. Glauben Sie das, was Sie da gelesen haben? Ja, eigentlich schon. Glauben Sie das, was Sie hier gehört haben? Ja, eigentlich schon. Sag ich, ja, und jetzt? Was soll jetzt werden? Sie glauben das? Sie wissen, ich bin verloren. Ich brauche eine Bekehrung, ich brauche eine Wiedergeburt. Und jetzt? Der Seelsorger ist auf dem Ende. Was haben Sie jetzt vor? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, vielleicht gar nichts. Er ging. Ich ging zum Seelsorgerraum, waren einige Leute da, ich konnte ihnen helfen. Und ich hatte gerade so ein paar Dinge erklärt, da ging die Tür auf und der Versicherungskaufmann kam rein. Darf ich noch kommen? Oh, gern, kommen Sie. Da habe ich weiter erklärt, manches nochmal gesagt für ihn. Und nachher haben wir zusammen gebetet und der Versicherungskaufmann bekehrte sich. Ich habe ihn dann immer wieder gesehen in den kommenden Abenden. Die Evangelisation ging 2 Wochen. Ihr Lieben, wann wurde der Mann gerettet? Als er die erste Predigt gehört hat? Nein. Als er die Schrift angefangen hat zu lesen? Nein. Als er die zweite Predigt hörte? Nein. Als er weitergelesen hat? Nein. Als er die dritte Predigt gehört hat? Nein. Wann wurde der Mann gerettet? Als er in die Seelsorge kam und hat gesagt, und jetzt mache ich es. Ich sag's dir noch einmal, du kannst 100 gute Predigten hören. Es gibt keine Predigt, die einen Menschen rettet. Das gibt es nicht. Es ist noch nie ein Mensch gerettet durch Bibellesen. Das gibt es nicht. Es ist noch nie ein Mensch gerettet durch Predigt hören. So, das gibt es nicht. Der Mensch wird gerettet, wenn er das tut, was er liest. Er wird gerettet, wenn er das tut, was er hört. Deine Entscheidung ist entscheidend. Du kannst das alles hören, noch und noch und noch. Du kannst nicken und sagen, das stimmt, was der da sagt, das glaube ich alles, steht ja in der Bibel. Und du bist immer noch genauso weit von Gott weg, bevor du überhaupt die erste Predigt gehört hast. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt will ich gerettet werden. Jetzt mache ich das. Heute Abend tue ich diesen Schritt. Ich habe gestern Abend gesagt, dass ich heute Abend etwas mit Hilfe eines Projektors und der Leinwand erklären würde. Und das möchte ich heute Abend tun. Die Männer werden jetzt die Leinwand mal hierher ziehen. Ich werde das Ding hier einschalten. Und dann nehme ich meine Stifte hier zur Hilfe und versuche einmal in einem Bild mit einer kleinen Skizze das, was Jesus meint, so gut wie möglich zu erklären. Und ich hoffe, dass heute Abend keiner rausgeht, der diese Botschaft nicht verstanden hat. Ich werde nicht gerettet, ich sage es noch einmal, dadurch, dass ich es höre, sondern ich werde gerettet, wenn ich es tue. Du brauchst eine klare Bekehrung, eine klare Entscheidung, eine persönliche Entscheidung und eine Wiedergeburt. Und ich möchte all denen, die das noch nicht erlebt haben, denen möchte ich zurufen, ihr Lieben, mach doch heute Abend Schluss mit der ganzen Unsicherheit. Mach doch heute Abend Schluss mit dem alten Leben. Mach doch heute einmal einen Trennstrich und sag, ich will als Kind Gottes leben. Ich möchte endlich Gewissheit. Ich möchte mit Jesus Christus leben. Damals hat Jesus gepredigt und dann sagte einer dem anderen, komm, der Meister ruft dich. Und das ist heute Abend auch so. Das sage ich dir. Komm, komm. Ich kann dich ja nicht retten. Aber komm, Jesus ruft dich. Jesus will dich. Der Meister ruft dich. Stellt euch einmal vor. Angenommen. Da wäre Gott. Ich mache jetzt hier einfach einmal so ein Zeichen. Ich mache ein Dreieck. Und viele können sich schon denken, warum ich ein Dreieck gewählt habe als Symbol für Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit ihm haben wir es zu tun. Er war immer. Und dieser Gott hat alles geschaffen. Ganz zuletzt hat er den Menschen geschaffen. Zuerst gab es nur 2, jetzt im Moment haben wir 6,8 Milliarden. Angenommen, ich könnte für jeden Menschen, den es gibt, einen Strich machen, da würde diese Seite nicht ausreichen und die Zeit würde nicht ausreichen. Ich würde ja nie fertig werden. Ich habe jetzt da oben ein Dreieck und darunter habe ich viele Striche. Ich mache aus den Strichen jetzt mal Pfeile, um damit anzudeuten, dass diese Menschen von Gott weggehen. Mit jeder neuen Sünde geht der Mensch von Gott weg, immer weiter. Durch den Sündenfall wurde er getrennt. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er weiter, weiter, weiter von Gott weg. Es gibt Menschen, die haben so große Sünden, da redet die ganze Stadt drüber. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, die kann man nicht mehr zählen. Das geht den ganzen Tag nur so. Es gibt andere Menschen, die haben längst nicht so große Sünden, menschlich gesehen. Manche haben Sünden, die kann man fast nicht sehen. Manche haben längst nicht so viele Sünden wie der Nachbar. Aber alle haben gesündigt. Gott sieht vom Himmel her die Menschen und er sagt, jetzt sage ich den Vers nochmal, den ich vorhin gelesen habe, aus Römer 3, Vers 23, sagt Gott, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Lieber Zuhörer, einer von diesen Strichen ist das Bild für dein Leben. Irgendwo bist du, irgendwo bin ich und der Weg zur Ewigkeit. Durch den Sündenfall sind alle Menschen von Gott getrennt. Und Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die da hineingehen. Jesus spricht auch von einem schmalen Weg, der zum Leben führt, und sagt, wenige sind es, die ihn finden. Das will ich nachher noch erklären. Aber jetzt bleiben wir erst einmal bei dem breiten Weg. Millionen und Abermillionen Menschen leben hier. Sie leben in der Sünde. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Die allermeisten Menschen bekehren sich nicht. Sie sterben in der Sünde. Sie nehmen ihr ganzes altes Leben mit in die Ewigkeit. Und da warten sie bis zum jüngsten Tag, bis zum Gericht. Der Mensch, der ohne Wiedergeburt stirbt, der geht mit seiner ganzen Vergangenheit in die Ewigkeit, nimmt sein ganzes altes Leben mit und wartet dort auf die Auferstehung. Ich komme ja aus einer evangelisch-lutherischen Familie. Da ist es üblich, dass man schon als kleines Kind getauft wird. Und dann ging ich in den Kindergottesdienst, und dann ging ich in den Konfirmandengottesdienst und dann wurde ich konfirmiert und dann ging ich zum Abendmahl und so weiter. Oh, wie viele fromme Sachen spielten sich da ab. Aber ich war nicht bekehrt. Dazwischen hockte überall die Sünde. Oh, wie viel Sünde war in meinem Leben. Und so ging ich meinen Weg. Und ich wurde 15, und ich wurde 18, und ich wurde 19, und es ging immer weiter. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Unsere Nachbarn lebten auch so, die ganze Familie lebte so. In unserem Dorf gab es auch einige Leute, die waren katholisch, die gingen in eine andere Kirche. In der katholischen Kirche ist manches anders, da hat man keine Konfirmation, dafür hat man da etwas anderes. Aber die lebten auch so, so ein bisschen fromm, aber dazwischen überall die Sünde. Der breite Weg führt zum Verderben. Ihr Lieben, ob wir Männer sind oder Frauen, alt oder jung, reich oder arm, ob jemand ein Chinese ist oder ein Amerikaner, ein Deutscher oder ein Grönländer, das ist egal. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Diese Unterschiede, die wir da sehen, den Unterschied der Geschlechter, die unterschiedliche Hautfarbe, das ist doch für Gott alles etwas anderes. Gott sieht das Herz an. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Ob jetzt jemand Landwirt ist oder Fabrikarbeiter, Sekretärin oder der Hausarzt, der Dorfarzt. Gott sagt, es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ob jemand kleine Sünden hat oder große Sünden. Er geht von Gott weg. Ich habe vorhin gesagt, ob sich jemand mit dem Motorrad totfährt oder mit einem großen Auto. Ja, was ist schlimmer? Das ist doch beides gleich. Ob ein Kind in der Nordsee ertrinkt oder in der Badewanne, was ist schlimmer? Das ist beides gleich schlimm. Ob jemand mit kleinen Sünden in die Hölle fährt oder mit großen Sünden. Ob jemand mit wenigen Sünden in die Hölle fährt oder mit vielen. Was ist denn der Unterschied? Gott sagt, es ist kein Unterschied. Sie haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ob jemand evangelisch ist oder ob jemand katholisch ist. Ob jemand Jude ist oder ob jemand irgendwas anderes ist. Gott sagt, sie sind alle gleich. Sie sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Lieber Zuhörer, irgendwann schlägt auch dein Herz das letzte Mal. Irgendwann machst du den letzten Atemzug. Wenn du dann als unbekehrter Mensch in die Ewigkeit gehst, dann wartet auf dich nur noch der jüngste Tag, das Gericht. und du bist von Gott getrennt für alle Ewigkeit. Das ist nun einfach mal so. Das ist die Botschaft der Bibel. So steht es in jeder Bibel. Und die Bibel ist wahr. Gott kann nicht lügen. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will, dass wir gerettet werden. Und darum hat der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Ich sage dir, wenn du das verstehst, was ich jetzt in den nächsten paar Minuten sage, dann hast du das Evangelium verstanden. Und das ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Das ist so einfach, dass einer, der noch nie etwas aus der Bibel gehört hat, es beim ersten Mal verstehen kann und gerettet werden kann. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist auf die Erde gekommen. Hat hier auf der Erde gelebt. Hier, wo wir sind, seine Füße sind über diese Erde gegangen. Hier hat er gelebt, hier hat er gepredigt. Hier hat er über die Liebe Gottes gesprochen. Er hat nie eine Sünde getan. Ihr Lieben, denkt einmal gut mit. Jeder andere hat gesündigt. Jeder. Die Erzväter, die Propheten, die Apostel, die Heiligen aller Zeiten, die Gurus der ganzen Welt, die Religionsstifter, Maria, alle haben gesündigt. Es hat nie einen Menschen auf der Erde gegeben, der keine Sünde getan hat. Alle haben gesündigt, nur Jesus nicht. Jesus, der Sohn Gottes, ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Darum ist er auch der Einzige, der diese Welt retten kann. Jesus Christus hat viel über die Liebe Gottes gesagt. Aber er hat die Liebe bewiesen, als er die Sünde der Welt auf sich nahm und mit der Sünde der Welt beladen ans Kreuz ging, auf Golgatha. Wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich jedes Mal neu überwältigt. Jesus, der nie eine Sünde getan hat, hat diesen qualvollen Weg gewählt für mich, hat meine Sünde, den ganzen Morast meines Lebens, was habe ich für Mist gebaut in meinem Leben, bis ich 20 wurde, bis ich das erkannte. Das hat Jesus bezahlt. Dafür hat Jesus am Kreuz gelitten, geblutet, bezahlt. Wenn ein Mensch das einmal erkennt, Jesus ist der Retter der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Jesus sagt, wenn du dich bekehrst, dann wirst du gerettet. Wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Ja, wie geht denn das vor sich? Was muss ich denn machen? Ihr lieben Männer und Frauen und jungen Leute, ihr Teenager, ihr Kinder, ihr habt es alle verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier in der Halle ist, der das nicht versteht. Der Weg ist so einfach, sagt Jesus, dass die einfachsten Menschen nicht irren können. Dazu braucht man kein Abitur. Dazu muss man nicht lesen und schreiben können. Das muss man nur einmal hören und dann Ja sagen. Wenn ein Mensch diese Botschaft gehört hat und endlich einmal ehrlich wird und sagt, ich bin nicht besser als andere Leute, ich habe gesündigt, in meinem Leben ist viel, viel Sünde und Schuld. Ich kann mich gar nicht an alle Sünden erinnern. Es wäre mir unmöglich, jede Sünde aufzuzählen, zu bekennen. Ich habe gesündigt, da ging ich noch nicht einmal zur Schule. In einer einzigen Pause auf dem Schulhof kann man zweimal lügen und am Nachmittag hat man es vergessen. Und am Nachmittag lügt man noch einmal und ist lieblos zur Mutter und so weiter. Und am Abend waren das vielleicht 8 Sünden. Und am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. 365 Mal im Jahr. Und dann wird man 9 und dann wird man 12 und dann wird man 15. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Wie viele Tausende von Sünden sind im Leben eines Menschen, wenn der mal 20 Jahre alt geworden ist? Mit 20 Jahren habe ich das verstanden. Mit 20 Jahren kam diese Botschaft zu mir. Mit einem Mal war mir klar, ich bin von Gott getrennt. Wenn ich so weitergehe, ich gehe in die ewige Verdammnis. Aber wenn ich mich bekehre, wenn ich zu Jesus gehe, mit meinem alten Leben, wenn ich mein altes Leben im Gebet Jesus bringe, alles, alles macht sein Blut mich rein von aller Sünde. Ich kann mich zwar nicht an jede Sünde erinnern, aber er kann es. Das Wichtigste bei einer Bekehrung ist das ehrliche Herz, das aufrichtige Herz. Und so bin ich damals gekommen und habe es ihm gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid. Vergib mir, wasche mich in deinem Blut. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber du kannst es. Ich bringe dir meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Herr Jesus, vergib mir. Und mit einem Mal konnte ich es glauben. Ja, das steht ja in der Bibel. Das steht ja in der Bibel. Gott kann doch nicht lügen. Und ich konnte sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast mit deinem Leben, mit deinem Blut. Und dann konnte ich das andere auch fassen. Wenn ich wiedergeboren werden will, das hatte ich in ganz kurzer Zeit gelernt. Wenn ich wiedergeboren werden will, dann muss ich durch diese Tür gehen. Ich muss Jesus als meinen Heiland und Erretter in mein Herz und Leben aufnehmen. Durch meine erste Geburt wurde ich ein Menschenkind, weil mein Vater, der mich gezeugt hat, ein Mensch war. Durch die Wiedergeburt wird man ein Gotteskind, weil man vom Geist Gottes gezeugt wird. In dem Moment, ihr Lieben, die ihr das heute Abend tun möchtet, ich sage es euch jetzt schon, in der Seelsorge erkläre ich es noch einmal kurz, die ihr euch heute Abend bekehren wollt, wenn du wiedergeboren werden willst, musst du dich bekehren. Du musst zum Kreuz kommen und dein altes Leben da abgeben. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Und dann dankst du Jesus für sein Erlösungswerk. Und dann gehst du durch die Tür hindurch, indem du sagst, Herr Jesus, ich entscheide mich jetzt für dich. Ich nehme dich jetzt auf. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Komm in mein Herz. Das habe ich damals gebetet. Und mit einem Mal konnte ich es glauben. Jetzt bin ich sein. Und er ist mein. Jetzt gehöre ich Jesus. Und ich habe nie mehr in den über 50 Jahren daran gezweifelt. Über 20 Jahre bin ich den alten Weg gegangen, den breiten Weg. Dann habe ich mich bekehrt und Jesus aufgenommen. Jetzt gehe ich schon über 50 Jahre den Weg mit Jesus. Und auf diesem Weg habe ich so viele, viele wunderbare Dinge mit ihm erlebt. Auch vielen Menschen durfte ich helfen, dasselbe zu erleben. Wenn mir hier auf diesem Weg eine Panne passiert, dann gehe ich schnell damit zu Jesus und sage es ihm. Er vergibt mir auf der Stelle und ich gehe weiter, weiter mit ihm. Ihr Lieben, so einfach ist das. Gestern Abend bekehrten sich eine ganze Reihe Leute. Wenn du ihnen diesen Plan hinlegen würdest und würdest fragen, hast du das verstanden? Sie würden sagen, ja. Ja, sag mal, wo bist du denn jetzt? Und ich glaube, der Finger, der würde sofort dahin gehen. Ich bin jetzt da. Seit wann denn? Vielleicht würde er sagen, seit 23 Stunden. Gestern Abend habe ich mich bekehrt. Gestern bin ich durch die Tür gegangen. Jetzt bin ich schon 23 Stunden bekehrt und gehe meinen Weg mit Jesus. Ihr Lieben, hier sind die Erlösten. Ob die jetzt in eine Mennonitengemeinde gehen oder in eine andere mit einem ganz anderen Namen. Bekehrte Menschen sind hier. Nicht die Gemeinde rettet, nicht der Prediger rettet, sondern Jesus. Und alle, die das angenommen haben, die sind mit Jesus unterwegs zum Himmel. Jetzt frage ich dich, ich sage es nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier ist, der das nicht verstanden hat. Auf welcher Seite des Kreuzes bist du? Hier ist der breite Weg, der von Gott weg zum Verderben führt. Und da auf der anderen Seite der schmale Weg, von dem Jesus redet, der zum Leben führt. Es gibt nur eine Tür, nur eine Möglichkeit, wo man den breiten Weg verlassen und auf den schmalen Weg kommen kann. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird leben. Nicht wer die Tür anguckt, sondern wer durch mich eingeht, wird leben. Frage, lieber Zuhörer, auf welcher Seite bist du? Sei doch einmal so gut zu dir selber, wenn du noch nicht bekehrt bist, und mach das heute Abend. Ich kann dir sagen, du wirst das nie bereuen. Wenn man dich später darauf hin anspricht, dann wirst du sagen, das war das Größte, das ich überhaupt je auf der Erde erlebt habe. Vielleicht hast du das lange vor dir hergeschoben. Vielleicht hast du sogar eine Zeit lang daran gezweifelt, ob das überhaupt so ist. Aber Gott hat dir die Augen geöffnet und du hast es verstanden und bist gekommen. Und später wirst du davon erzählen. das war der größte Tag meines Lebens, der größte Abend meines Lebens. Nicht, weil du mir begegnet bist, das hätte dir genauso irgendein anderer erklären können, sondern weil du dich bekehrt hast. Das ist deine Entscheidung. Du stehst hier und überlegst, soll ich nicht? Und manche stehen schon tagelang hier, soll ich nicht? Mache ich es heute Abend oder mache ich es nicht? Du kannst es auch verpassen. In diesen Tagen war einer hier in der Versammlung. Er ist unbekehrt rausgegangen und noch am selben Abend gestorben. Also wenn ich so etwas höre, läuft mir jedes Mal eine Gänsehaut über den Rücken. Es kann plötzlich zu spät sein, aber jetzt will ich nicht bange machen, sondern ich will einfach ganz vernünftig das erklären. Wenn du das noch nicht erlebt hast, bitte, bitte komm heute Abend. Komm in die Seelsorge. Lasst uns miteinander reden, zusammen beten. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge dir helfen bei dieser Entscheidung. Der Herr möge dich segnen, dass du es endlich schaffst. Die Brüder werden jetzt die Leinwand wieder wegnehmen und ich werde die Lampe hier ausmachen. Und wir haben gerade noch eine Minute zum Nachdenken. Und dann singt uns der Chor ein wunderbares Lied, das uns Mut machen soll, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Es ist niemand hier, der es nicht verstanden hat. Ich könnte es nicht verstehen, wenn einer das nicht verstanden hätte. Auf welcher Seite des Kreuzes bist du? Komm heute Abend auf die andere Seite. Dieser Abend ist dein Abend. Diese Gelegenheit ist deine Gelegenheit. Jesus wartet auf dich. Er möge dir jetzt helfen und dir Mut geben, dass du es endlich schaffst und endlich diesen Schritt tust. Gott segne euch.